Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Hallo und herzlich willkommen zu Fabulari. Mein Name ist Theresa Hirgeist und ich habe als Gästin heute Sandra Jansen bei mir. Hallo.
Hallo, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr. Sandra Jansen ist Komparatistin und Wissenschaftshistorikerin und forscht als Annemarie Schimmel-Stipendiatin an der Universität Erfurt und ist gerade als Research Fellow am IFK und deshalb auch direkt bei uns in Wien, was uns sehr freut, weil aus diesem Grund kann ich sie heute interviewen zu einem DFG-Netzwerk, das sie leitet, zur Wissenschaftsgeschichte des Subjekts zwischen Psychologie und verschiedenen Sozialwissenschaften. Das trägt den Titel Wissensgeschichten des unverfügbaren Selbst, individuelle und kollektive Subjektfiguren in Psychologie, Soziologie, Ethnologie und Kulturwissenschaften 1850 bis 1980. Das klingt ja schon mal sehr, sehr spannend und wir sind wirklich neugierig, etwas darüber zu erfahren. Wie kam sie denn auf dieses Thema?
Eigentlich hat sich das ergeben aus meiner Vorgeschichte seit der Dissertation schon. Also ich hatte mit meiner Dissertation, die heißt Phantasmen, Imagination zwischen Psychologie und Literatur 1840 bis 1930. Und da ging es um Flaubert, Tschechow und Musil. Da hatte ich eigentlich schon begonnen, die Geschichte der Psychologie mit Blick auf bestimmte Figuren des Subjekts hin zu untersuchen. Mhm. Und mir wurde eigentlich für die Psychologiegeschichte der Zeit damals schon klar, dass es sehr viele andere Formen der, ich nenne es jetzt eben Unverfügbarkeit des Selbst gibt, als das durch die Psychoanalyse und durch das Unbewusste natürlich bekannt ist. Es gibt beispielsweise Formen der Unverfügbarkeit, die sich eher auf den Willen fokussieren. Und es gibt, im Grunde genommen gibt es auch ein Unbewusstes schon lange vor Freud. Und die Figur des Unbewussten nimmt mit ihm eigentlich erst eine neue Form an. Und das schien mir also möglich, als eine Abfolge von Wissensfiguren des Subjekts zu beschreiben, die ich dann auch bei verschiedenen literarischen Autoren wiedergefunden habe. Und diese Art und Weise, die Wissensgeschichte des Subjekts historisieren zu können, hat mich von vornherein fasziniert seitdem. Und dann sind mit dem Habilitationsprojekt, das ich dann begonnen habe, vor einigen Jahren schon, ist nochmal eine andere Fragestellung dazugekommen. Und zwar interessiert mich da, wie eigentlich bestimmte Formen der psychologischen Subjektkonzeption in den 30er, 40er Jahren des 20. Jahrhunderts sich zu politischen Verhalten, die in der gleichen Zeit entworfen werden. Und das steht bei mir dann unter dem Label des totalitären Subjekts, das ich so in gewisser Weise in beiden Bereichen parallel beschreiben möchte. Und das wiederum hat mich dann darauf gebracht zu fragen, verhält sich das denn in anderen Zeiten der Wissensgeschichte ähnlich? Gibt es also auch andere Phasen als jetzt die der Mitte des 20. Jahrhunderts, für die man beschreiben kann, wie sich eine soziale oder politische Form des Subjekts mit einer in Beziehung setzen lässt, die eben das Psychologische im Fokus hat?
Also da gibt es diese unterschiedlichen Dimensionen, so eine individuelle, die dann aber gleichzeitig auch so was Gesellschaftliches, Politisches hat und da hineinrührt und verflochten ist, wenn ich es richtig verstehe.
Genau, also wissensgeschichtlich, wenn ich jetzt von meinem Buchprojekt spreche, dann mache ich es daran fest, dass es so bestimmte Denkfiguren gibt, die sich wiederfinden lassen. Also bei den 30er, 40er Jahren des 20. Jahrhunderts kann man zum Beispiel beobachten, dass bestimmte Formen gibt, das Subjekt als ein immer schon in den Raum hinein sich entwerfendes zu verstehen, dass es ein Subjekt ist, das mit Blick auf bestimmte Zeitkonzeptionen gefasst wird. Und das sind, also jetzt um nur bei den zwei Kategorien zu bleiben, sind das schon welche, die man offensichtlich auch wiederfindet in der politischen Theorie. Also was mir da aufgefallen ist, ist beispielsweise, dass es so eine Vorstellung von Magnetfeldhaftigkeit gibt. Also das Subjekt ist sozusagen immer schon die Funktion seiner Situation und seines Umfelds und es wird irgendwie gedacht im Sinne von Kräften, die dahin durchlaufen und die dieses Subjekt auch in irgendeiner Weise formen, dass sich dann eben auf anziehendes oder abstoßendes Außenministerin bezieht. Und das sind tatsächlich Figuren, die man einerseits in der Sozialpsychologie bei Kurt Lewin findet, zum Beispiel dem Gestaltpsychologen, oder eben auch sozusagen politisch gedacht bei Autoren wie Ernst Jünger, aber auch Georges Bataille.
Ja, super interessant, diese Verbindungen zwischen diesen unterschiedlichen Arten und Weisen, das Subjekt zu denken, die dann ja sich wandeln vor dem Hintergrund der kulturellen Werte und Normen. Jetzt hat sich daraus ein Gemeinschaftsprojekt entwickelt, eigentlich jetzt ganz logisch, wo Sie diese Entwicklung auch nachgezeichnet haben, dass mehrere Leute sich jetzt diesem Thema widmen. Was sind denn da so die Grundideen und Ziele des Netzwerks?
Also die Grundidee ist eben diese Figur der Unverfügbarkeit, von der ich ja jetzt so ein bisschen beschrieben habe, dass es sie in der Psychologie eben in verschiedenen historischen Varianten gibt. Diese Figur also zu übertragen auf Kollektivwissenschaften, so als Sammelbegriff jetzt formuliert. Die These, die ich dabei vorgeschlagen habe und die wir dann gemeinsam verfolgen wollen, ist eben die zu sagen, eigentlich muss man da mehrere Sozialwissenschaften oder Kollektivwissenschaften gleichzeitig betrachten, weil die dann nochmal Varianten hineinbringen in die Idee dessen, was eben ein kollektives Subjekt sein kann. Und das sind die Soziologie, die Ethnologie und die Kulturwissenschaften, deren Geschichte wir da eben in den Blick nehmen wollen, mit Blick darauf, inwiefern da überhaupt kollektive Subjektfiguren gedacht werden. Es ist natürlich auch immer schon eine Frage, was ist denn eigentlich ein Kollektivsubjekt? Gibt es das überhaupt? Mhm. Aber ja, es kommen dafür natürlich schon bestimmte Gruppierungen in Frage. Also ein notorisches Kollektivsubjekt ist natürlich dasjenige der Masse. Dann die sogenannten primitiven Gesellschaften werden als solches betrachtet und letztlich auch die Frage, wie unterschiedliche Kulturen, welche Formen von Selbstausdruck sie haben, kann auch unter so einem Blickwinkel betrachtet werden. Genau, und all diesen Figuren werden eben auch bestimmte Unverfügbarkeiten zugeschrieben.
Wer ist denn alle dabei bei diesem Netzwerk? Also es ist ein interdisziplinäres Projekt ja auch, soweit ich gesehen habe. Wie hat sich diese Zusammensetzung ergeben?
Ja, die hat sich natürlich, wie das immer so ist, bei der Bildung solcher Netzwerke ergibt sich natürlich viel daraus, dass man schon mit bestimmten Leuten zusammenarbeitet und die Arbeiten manche schon kennt dadurch. Also weil ich eben selbst ja auch zwischen Psychologiegeschichte und Literaturwissenschaft unterwegs bin, ist auch letztlich das Netzwerk so ähnlich zusammengesetzt. Also es gibt einige LiteraturwissenschaftlerInnen und ebenso etliche WissenschaftshistorikerInnen, auch KulturwissenschaftlerInnen. Ja, ich fange vielleicht an mit beispielsweise der Romanistin Marie Gutmüller, mit der ich schon sehr viel zusammengearbeitet habe, weil sie sich eben auch lange schon interessiert für eben die Verbindungen von Psychologie, Geschichte und Literatur. Dann ist jetzt, weil ich eben in Erfurt jetzt angebunden bin, ist auch der Bernhard Kleeberg, der dort Wissenschaftshistoriker ist und sich schon lange sehr viel mit Sozialpsychologie befasst. Der ist auch dabei. Ja, und dann etliche Personen, die so zwischen Komparatistik und Wissensgeschichte unterwegs sind. Beispielsweise einen ehemaligen Doktoranden aus Oldenburg, mit dem ich dort zusammengearbeitet hatte, Björn Bertrams, und ja, Kulturwissenschaftlerinnen wie Rebecca Ladewig zum Beispiel.
Ja, also so eine ganz ganz bunte Mischung aus unterschiedlichsten Disziplinen und in diesem Fall sicherlich auch sinnvoll, die alle einzubeziehen, sodass sich daraus Sinn ergeben können. Welche Veranstaltungen sind im Rahmen des Netzwerks denn geplant? Das ist ja ein Netzwerk, das von der DFG gefördert wird seit Januar 2024 und es läuft die nächsten 3 Jahre. Was haben Sie da vor?
Ja, also die Konzeption der Workshops, die wir machen wollen, die folgt eigentlich dem Grundaufbau dieses Antrags. Und zwar die Idee, die ich ja so ein bisschen schon skizziert habe, dass man eigentlich jeweils die Interrelation zwischen der Psychologie einerseits und dann verschiedenen Kollektivwissenschaften betrachten sollte. Also die der Psychologie mit der Soziologie, der Psychologie mit der Ethnologie und der Psychologie mit den Kulturwissenschaften. Das ist eigentlich die Grundstruktur der jetzt folgenden 3 Workshops. Und wir haben uns eben im Netzwerk, also in der Gruppe der Mitglieder auch aufgeteilt, in der Weise, dass sich die Leute, den verschiedenen Gruppen zugeordnet haben. Und dann werden jetzt die folgenden Workshops so aussehen, dass wir uns gegenseitig Work in Progress vorstellen. Also der nächste Workshop wird in Essen stattfinden. Es ist ja auch erfreulicherweise so, dass die unterschiedlichen Netzwerkmitglieder sich dann beteiligen. Und da werden wir am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen sein. Da ist unser Mitglied Alexander Wirzog ansässig, ein Historiker. Und genau, dort werden wir uns also treffen und uns mit Fragen der Soziologiegeschichte und der Psychologiegeschichte befassen. Und es wird dann jeweils bei diesen Workshops immer auch Vorträge stärker öffentlicher Art geben. Also beim Workshop in Essen haben wir beispielsweise Heike Delitz eingeladen. Das ist eine Kultursoziologin, die jetzt eine Professur für Kollektivwissenschaften in Regensburg innehat und uns da, glaube ich, einen sehr, sehr schönen Impulsvortrag geben können wird. Und wir haben dann auch Rudolf Behrens, den Romanisten aus Bochum, zu Gast, der sich ja auch schon länger mit solchen Fragestellungen, zum Beispiel also massentheoretischer Natur, auch schon befasst hat. Ja, daraus wird sich dann der nächste Workshop zusammensetzen. Und das ist eigentlich das Muster, dem wir dann bei den folgenden auch folgen werden. Also einmal die Germanistin Céline Trautmann-Wallard einladen, zum Beispiel Nicola Gess, die Germanistin aus Basel, wird dabei sein, die ja auch zu Ethnologie, Geschichte und Literatur geforscht hat. Ja, also das sind nur einige der Gäste, die wir dann jeweils noch dazu einladen zu nennen. Und wir werden im Grunde genommen dann das Ganze abschließen mit einem Workshop, bei dem alle ihre dann zwischenzeitlich schon einmal als Work in Progress vorgestellten Projekte nochmal, ja, im Grunde genommen als fertige präsentieren. Also das ist dieses Format, das ich so ganz schön und auch ganz produktiv finde, dass man dann eben auch schon geschriebene Texte gemeinsam diskutiert und auch nochmal gegenseitig kritisiert. Das wird dann ein großer Abschlussworkshop sein, den wir dann sicherlich auch nochmal deutlicher öffentlich bewerben werden.
Also man kann vielleicht dann sogar kommen zu diesem Abschlussworkshop, wenn man sich jetzt interessiert.
Also sowieso, und man kann auch zu den öffentlichen Vorträgen, die wir jeweils in die einzelnen Workshops integrieren, auch immer gerne kommen, wenn man vor Ort ist oder dorthin kommen möchte. Und natürlich sind auch Interessierte, die sich sehr für diese Netzwerkarbeit interessieren, willkommen, dann dazu zu stoßen, auch wenn die Arbeit vielleicht ein bisschen interneren Charakter hat während der einzelnen Workshops. Aber auf jeden Fall sind Interessierte auch da willkommen, wenn sie Lust haben zuzuhören oder auch mal mitzudiskutieren.
Wenn man sich informieren möchte über die Arbeit des Netzwerks, wie kann man das am besten?
Wir haben eine Netzwerk-Website, die hat einen relativ einfachen Titel, den man kann das natürlich googeln, aber man findet es auch über wissensgeschichten-des-selbst.de. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zitiert. Genau, und da listen wir alles auf. Also da gibt es eine ausführliche Beschreibung des Netzwerks, der Inhalte, der Mitglieder und ihre Projekte, die sie jeweils vorhaben. Und da haben wir auch eine Seite, wo man die Workshops findet mit Daten und Orten.
Super, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes verlinken, dass man da den Zugriff gleich findet. Ich würde vorschlagen, dass wir inhaltlich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Sie haben uns auch ein Zitat mitgebracht oder einen Textausschnitt mitgebracht von Georges Bataille. Mögen Sie ein bisschen so kontextualisieren, was der zeigt und wie das mit dem Netzwerk in Verbindung steht?
Ja, also Georges Bataille hat in den 30er Jahren mit dem Collège de Sociologie eben etwas entworfen, was er eine Sakralsoziologie genannt hat oder was alle Mitglieder dieses College eben so genannt haben. Und in diesem Rahmen entwirft er eine, wie ich finde, ganz faszinierende Konzeption von Kollektivität, beziehungsweise es ist wirklich so eine Idee, die sozusagen das Subjekt fast unauflösbar zwischen dem Kollektiven und dem Individuellen verortet. Der Grundgedanke folgt auch dieser schon angerissenen Magnetfeld-Idee. Also das Sakrale ist sozusagen etwas, das wie eine Art Kraftstrom sozusagen das Soziale durchdringt. Und der Gedanke, den er da in einem seiner Vorträge beim Collège de Sociologie eben entwickelt, ist der, dass letztlich sogar das Politische als Teil dieses Sakralsozialen verstanden werden kann, dass die Individuen mitformiert. Und es ist also bei Bataille so, dass etwas, was er im Grunde genommen sozusagen als naja, sozusagen das überlebende Primitive in der modernen Gesellschaft beschreiben kann. Also er sagt eben beispielsweise der Umstand, dass Kirchen und Friedhöfe immer so nah beieinander liegen, weist eigentlich darauf hin, dass sozusagen das wertgeschätzte Sakrale, das hochstehende Sakrale und das verwerfliche Sakrale, also das Tabu, dass die eigentlich immer unmittelbar zueinander gehören, dass die ein Spannungsfeld aufbauen und diese Erlebensform sich sozusagen in dem Spannungsfeld zwischen dem Tabu und dem mit Prestige beladenen zu befinden, das läuft sozusagen durch die Individuen hindurch. Und das macht er dann beispielsweise an so, auch so ganz fast schon psychoanalytisch eigentlich an so einzelnen Beispielen fest. Ein recht anstößiges Beispiel ist jemand, der immer eine Erektion hat, wenn er auf Beerdigungen geht. Mhm. Ja? Und da, er will damit zeigen, dass das Anziehende und das Abstoßende in diesem Spannungsfeld eigentlich permanent aufeinander bezogen sind und quasi durch das Individuum hindurchlaufen. Mhm. Und in diesem Kontext gibt es dann eben auch die Vorstellung, dass das politisch genauso funktioniert und dass eben sogar so jemand wie Adolf Hitler eine Figur ist, die im Grunde genommen nur Funktion ihrer, ja, sozusagen dieser Ströme ist, die durch die Gesellschaft hindurchlaufen und in dieser Hinsicht als geradezu unschuldig an dem, was er sozusagen verkörpert, betrachtet werden kann. Also recht frappierend finde ich das in diesem Zitat, das ich vielleicht kurz vorlesen möchte. Qui prétendrait rendre responsable en Allemagne cet innocent, ce stupide homme entre mille, de ce qui s'agite sous le cuir chevelu d'Adolf Hitler. Il est parcouru, autant qu'un autre, par des courants d'une intensité extrême auxquels il ne comprend que peu de choses, qu'il n'a pas choisi et dont il mesure mal les conséquences. Or, ce que je demande ici avec insistance, c'est que ces courants soient étudiés et que l'on cesse de parler aussi bien d'Adolf Hitler que des hommes entre mille qui lui font aujourd'hui un triomphe. Mais la vertu que je dénie à l'individu ne doit pas moins être déniée à la fonction, même s'il s'agit de la fonction économique. Et j'irai plus loin, même s'il s'agit de la fonction politique. Le mouvement social ne peut toucher en effet que l'ensemble, et il est tout aussi vain de l'enfermer dans un lieu quelconque que de localiser l'âme dans quelques glandes. Ja, ich finde das ganz faszinierend, weil er damit letztlich ja nicht so viel anderes sagt, als dass die Seele, das ist natürlich jetzt ein Terminus, der zu seiner Zeit dann schon, den er wahrscheinlich ironisch verwendet, ne? Aber dass das sozusagen einfach etwas ist, was man nur noch im Zwischenmenschlichen verorten kann. Das läuft aber ja dann letztlich darauf hinaus, dass es kaum noch eine Unterscheidungsmöglichkeit gibt zwischen dem, was ein individuelles und was ein kollektives Objekt ist.
Hm. Und es war ja hier die Rede von diesen Energieströmen, die da sind. Und wir haben vorher ja schon kurz angesprochen, dass das auch eine gewisse Geschichte hat und schon diese Idee schon länger zirkuliert. Und es scheint ja so, dass über diese Metapher oder über dieses Bild dieses kollektive Subjekt erst irgendwo realisiert oder ins Leben gerufen wird und dass das möglich macht. Was sind denn, vielleicht können Sie dazu auch was sagen, so die kulturellen Funktionen so einer Vorstellung, vielleicht jetzt im Vergleich zu anderen Vorstellungen kollektiver Subjektivität?
Na, die kulturelle Funktion in der Art und Weise, wie er das jetzt hier präsentiert, ist ja an der Stelle eigentlich zu erklären, wie bestimmte politische Entwicklungen zustande kommen. Das hat ja bei Bataille dann wiederum auch damit zu tun, dass er sich an der Stelle auch abgrenzen will, denn was er in dem Aufsatz, das ist also der Aufsatz La Sociologie Sacrée du Monde Contemporain, aus den Vorträgen im Collège de Sociologie. Was er da eigentlich macht, ist, dass er sagt, diese Form des Sakralsoziologischen, die er da bei Hitler beschreibt, ist eigentlich eine, die unbefriedigend ist gegenüber dem, was möglich wäre. Also das bringt er dann unter anderem auch mit dem Begriff der Arbeit und der, ja, sozusagen dem eigentlich schon sehr funktional gewordenen Strom, der sozusagen in Form von Arbeit durch die Gesellschaft läuft. Also das ist für ihn etwas anderes als etwas, was noch näher am eigentlich Sakralen wäre und wonach er tatsächlich sucht. Das macht ja auch Batailles politische Vorstellungen teilweise ganz schön anrüchig, würde ich sagen, zu dieser Zeit. Man hat sich ja dann auch immer wieder gefragt, ob er eigentlich nicht dem Faschistischen, das er ablehnt, doch auf einer anderen Ebene auch ein bisschen nahesteht. Denn er sucht ja sozusagen nach einem Sakralen, das man auch sozusagen selbst mobilisieren könnte. Daher ja auch seine Aktivitäten in dieser Geheimgesellschaft Acéphale. Ja, genau. Also kulturell gibt es sozusagen dann für ihn die Seite der Praktiken, mit denen man so etwas heraufbeschwören könnte und die Seite der Analyse aus der Perspektive derer er eben sozusagen die aktuellen Entwicklungen in der Politik dann kritisch betrachten kann. Was ich aber glaube, ist, dass das, was jetzt hier in seinem Fall so in dieser Magnetfeldhaftigkeit sozusagen als elektrischer Strom beschrieben wird, dass das schon etwas sehr typisch ist für die 1930er und 1940er Jahre. Also solche Ideen findet man zum Beispiel auch bei Ernst Jünger oder eben in der Psychologiegeschichte auch. Und das scheint mir aber sehr spezifisch für diese Zeit, während zu anderen Zeiten eben Kollektivsubjekte dann auch wiederum ganz anders gedacht werden. Also eher in einer Form von Organizität, sozusagen dann auf der Ebene des Kollektiven etwas herstellt, was auf der Ebene des Individuellen dann irgendwie parallel funktioniert, ohne dass die so vollkommen unmittelbar zueinander in Beziehung gesetzt werden. Also da könnte ich jetzt eben beispielsweise denken an den ersten französischen Soziologen im 19. Jahrhundert, Alfred Espinasse, bei dem sich das eben so darstellt, dass er sagt, wo auf der einen Seite das Individuum sozusagen durch Assoziationen funktioniert, die dazu zusammentreten, dass so etwas wie ein Bewusstsein entstehen kann, da kann man eigentlich die Gesellschaft in einer ganz ähnlichen Weise beschreiben. Nur dass es da dann eben sozusagen die Individuen sind, die sich assoziieren, die aber dann auch so etwas wie ein kollektives Bewusstsein zustande bringen, von dem man dann, wie Espinasse sagt, eigentlich auch unterschiedliche Entwicklungsstadien beschreiben kann. Und deshalb hat im Grunde genommen dieses Kollektivsubjekt für Espinasse dann auch sowas wie ein Unbewusstes. Ja, weil es sozusagen in der parallelen Weise eigentlich sich aus sozusagen primitiveren, fast reflexartigen Formen des Bewusstseins, wie sie in der Psychophysiologie der Zeit beschrieben werden, entwickelt hat. Also sozusagen die niederen Formen des Bewusstseins, die dann sozusagen beim Menschen erst dazu zusammentreten, dass er ein sich selbst beherrschendes Subjekt werden kann, die sieht er eigentlich auf einer kollektiven Ebene eigentlich ganz ähnlich gegeben. Und deshalb stellt er auch so eine Beziehung her zu den Tiergesellschaften, also den Insektengesellschaften, wie zum Beispiel derer der Bienen, die schon ein viel entwickelteres Kollektivsubjekt sind als beispielsweise die Wespen, die sich nur zusammentun, wenn irgendeine kollektive Erregung sie ergreift.
Das ist auch so ein klassischer Fall, diese Tierstaatsmetaphern oder diese ganze Tradition, die damit zusammenhängt.
Genau, da haben wir nämlich auch ein Netzwerkmitglied, die ein ganz tolles Buch dazu geschrieben hat, die Eva Jorach.
Also abhängig davon, wie diese kollektive Energie gedacht wird, könnte man sagen, entsteht dann auch sowas wie die Idee von einem sozialen Zusammenhalt oder überhaupt die Idee von der Gemeinschaft. Und ich habe jetzt auch rausgehört, sozusagen wird auch politisches Handeln gerechtfertigt. Meistens sind es ja so Bilder, jetzt ausgehend von dem, was Sie gesagt haben, die so ein bisschen grenzauflösend auch sind. Wenn man an dieses Fließen denkt, naja, das ist halt etwas, das ist halt einfach da und das manifestiert sich. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch irgendwie rechtfertigt oder legitimiert, wie Personen dann politisch handeln oder im öffentlichen Raum handeln. Jetzt gerade an dem Beispiel von Hitler, von Partei, das Sie vorgelesen haben, das hat ja fast auch so was Banalisierendes, wo man sich darüber echauffieren könnte. Er ist praktisch so wie das Werkzeug der Energien, die fließen oder so in die Richtung gedacht. Also dass man es auf jeden Fall, das war jetzt mein Gedanke, immer zusammen denken muss mit einer bestimmten Verteilung von Machtstrukturen und so einer Aushandlung von Legitimität und Ja, und ganz allgemein der Frage, was Gesellschaft ist und dann auch wieder ausschließt.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und es sind aber nicht zwingend immer sozusagen solche Bilder des Fließens, zum Beispiel zur Zeit von Le Bon oder jetzt speziell bei Le Bon wird ja Massenpsychologie eher nach so einem Ansteckungsmodus gedacht, also so als Übersprung von Individuum zu Individuum. Damit hängt dann natürlich auch zusammen, dass die Formen von Kollektiven, die gedacht werden, dann jeweils auch ganz unterschiedlich ausfallen. Mhm. Also was ich eben bei Bataille in diesen Strömen findet oder was er so beschreibt, das würde ich so ähnlich bei Hannah Arendt, die jetzt dieses Bild des Magnetfelds so nicht verwendet, findet, die nämlich beispielsweise sagt, der Führer ist eigentlich nur so etwas wie ein Exponent der Massen. Also er ist eigentlich sozusagen die Funktion tatsächlich dieser Kollektivbewegung. Also was ganz Ähnliches sagt sie eben auch. Und sie will damit deutlich machen, dass sie den Totalitarismus als etwas versteht, was gar nicht so sehr etwas von oben auferlegtes ist, also sozusagen eine Tyrannei, sondern etwas, was von unten her auch zu mobilisieren versucht und in diesem Zusammenspiel eigentlich erst etwas Totales ist. Ja. Und das ist aber so spezifisch, dass ich jetzt glaube, genau das kann man eben nicht auf Kollektivsubjekte aller anderen Zeiten direkt übertragen. Ja, und die Art und Weise, wie stark jetzt sozusagen die Distanz gedacht wird zwischen dem Unverfügbaren eines Kollektivsubjekts und dem Verfügbaren, die variiert dann eben auch. Also ich glaube schon, dass man vielleicht für Le Bon sagen kann, dass sozusagen dieses gerade offensichtlich sich nicht beherrschende Massensubjekt, das sich da bilden kann durch diesen Ansteckungsübersprung, dass das in einer relativ großen Distanz steht zu dem gelungenen Beispiel sozusagen des organisierten Staates und dass da dann eben eine große Differenz aufgemacht wird, die ich so für die Zeit des Totalitarismus gar nicht so sehe. Also da kommt es ja gerade darauf an, dass sozusagen das Unbewusste so ganz nah ist an dem, was wir auch sozusagen politisch umsetzen wollen, jetzt in Anführungszeichen, oder was zumindest so beschrieben wird, dass politisch stattfinde.
Jetzt haben wir sehr viel über das totalitäre Subjekt oder die totalitären Subjekte gehört. Welche anderen Projekte gibt es denn noch im wissenschaftlichen Netzwerk?
Also es gibt, was mich wirklich freut, sehr viele unterschiedliche, die sich eben, wie gesagt, diesen unterschiedlichen Bereichen zuordnen lassen. Auch methodisch sind die Projekte sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Es gibt zum Beispiel solche, die sich mehr mit der Frage nach bestimmten Praktiken befassen wollen. Bei der Art und Weise, wie ich das Netzwerk konzipiert habe, stand ein bisschen mehr so das Theoriegeschichtliche im Vordergrund. Aber zum Beispiel Bernhard Kleeberg und Nora Binder wollen beide sehr viel stärker danach fragen, wie sozusagen das Zwischenmenschliche sich auch ja so ein bisschen normativ betrachten lässt, insofern als ja, also so bestimmte Praktiken der Herstellung von Zwischenmenschlichkeit eben auch gefordert waren in bestimmten Zusammenhängen. Also zum Beispiel geht es bei Nora Binder um sozusagen das Einüben bestimmter sozialer Interaktionsformen, wie zum Beispiel das Feedback geben. Ja, also was wird da eigentlich sozusagen für eine Form von sozialer Gruppe vorausgesetzt? Inwiefern muss auch praktiziert werden, was man dann für eine Gruppe herstellen soll? Ja? Oder bei Bernhard Kleeberg geht es darum, dass zum Beispiel auch das Imaginieren als Praxis eingeübt werden konnte in so Brainstorming oder Imagineering-Vorgängen, wo es gerade dann eben darum geht, diese Idee, dass sich also das eigentlich nicht über sich verfügen, gerade mobilisieren zu sollen, also sozusagen einzuüben, wie man das Unverfügbare verfügbar macht. Und das ist, glaube ich, so ein Grundgedanke, der auch in einigen der anderen Projekte eine Rolle spielt. Also bei mehreren geht es zum Beispiel um die Frage, was ist eigentlich Trance und inwiefern ist Trance genau eine Praxis, die darauf hinausläuft, dass man sozusagen den Selbstverlust gemeinsam durchspielt, um ihn dann wieder produktiv zu machen. Also zum Beispiel Rosa Eidepes wird sich damit befassen und auch Björn Bertrams hat da ein Projekt dazu. Und auch in dem Zusammenhang steht auch zum Beispiel die Frage nach der Ergriffenheit, die Antonio Roselli aufwirft, wo es darum geht, dass sozusagen, also er betrachtet Ergriffenheit ein bisschen stärker auch als eine Denkfigur, aber es geht ihm zum Beispiel darum, wie das über mimetische Praktiken, Konzepte wieder eingeholt werden kann. Damit verwandt ist dann auch das Projekt von Marie Gutmüller, die zu Konzeptionen des Traums forscht. Aber auch da geht es darum, wie in so bestimmten kollektiven Riten oder Praktiken sozusagen Träume dann auch wiederum verfügbar gemacht werden können. Und ja, verschiedene andere Projekte. Also wir sind letztlich sehr stark sozusagen letztlich doch am 20. Jahrhundert hängen geblieben, weil es sich einfach getroffen hat, dass fast alle irgendetwas in der Hinsicht machen wollen. Aber da wird dann eben auch beispielsweise die Ethnologie, die bei Rosa Eidepes vor allen Dingen mit Blick auf den Ethnoboom betrachtet wird, der in den 70er Jahren stattgefunden hat und wo eben auch sozusagen so Selbstfindung über solche Trance-Praktiken stattgefunden hat. Also die Ethnologie spielt dann zum Beispiel bei Misha Suter mehr im Kontext der Dekolonialisierung eine Rolle. Genau, also das ist ein relativ großes Spektrum von Fragestellungen, die da aufgeworfen werden.
Ja, das klingt super spannend. Vielen Dank, dass wir Einblick bekommen durften in dieses Projekt, das wir sicherlich verfolgen werden. Und wir sind gespannt, was dabei herauskommt. Ganz herzlichen Dank nochmal fürs Dabeisein.
Ich danke meinerseits für die Einladung und dass ich mich hier verbreiten durfte und bekräftige gerne nochmal, dass ich mich freue über Personen, die an dem Netzwerk interessiert sind und dann in Kontakt treten wollen. Und wie gesagt, also man kann verfolgen, was wir wann wo machen und auch, wenn man möchte, immer mal gerne dazu kommen.
Dankeschön. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Fabulari.